So, der Bibeltext zu der heutigen Predigt kommt aus Sprüche 4, 11 bis 27. Ich will dich auf den Weg der Weisheit und Lebensklugheit bringen. Es ist ein gerader Weg. Denn wenn du diesen Weg gehst, wird kein Hindernis deinen Schritt hemmen. Selbst wenn du läufst, wirst du nicht stolpern. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Verleugne es nicht. Halte an den Lehren der Weisheit fest. Dein Leben hängt davon ab. Richte dich nicht nach dem Vorbild gewissenloser Menschen. Folge nicht dem Beispiel der Unheilstifter. Habe nichts mit ihnen zu tun. Geh nicht auf ihren Wegen. Wende dich vom Unrecht ab. Lass dich nicht darauf ein. Schlechte Menschen können nicht einschlafen, bevor sie nicht Schaden angerichtet haben. Sie finden keine Ruhe, bis sie jemanden Unrecht zugefügt haben. Unrecht ist ihr tägliches Brot und Gewalttätigkeit der Wein, an dem sie sich berauschen. Das Leben der Menschen, die auf Gott hören, gleicht dem Sonnenaufgang. Es wird heller und heller, bis es lichter Tag geworden ist. Aber das Leben derer, die Gott missachten, ist wie die finstere Nacht. Sie kommen zu Fall und wissen nicht, worüber sie gestolpert sind. Mein Sohn, hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, sondern präg sie dir fest ein. Sie geben dir ein erfülltes Leben und erhalten dich gesund. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf dein Herz, denn von ihm geht dein Leben aus. Verbreite keine Lügen, vermeide jede Art von Falschheit, verliere nie dein Ziel aus den Augen, sondern geh geradlinig darauf zu. Überleg sorgfältig, was du tun willst, und dann lass dich nicht mehr abbringen. Schau weder nach rechts noch nach links, damit du nicht auf Abwege gerätst.
Ja, schönen guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Ich bitte mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Moment. Danke, dass wir jetzt ein bisschen zur Ruhe kommen können, dass wir ankommen können in diesem Raum, im Gottesdienst, irgendwie auch in deiner Gegenwart. Und du siehst, wo wir gerade so stehen, was uns beschäftigt, wie wir auch dir gegenüberstehen. Ob wir dich gerade nicht so ganz greifen können, irgendwie Zweifel, Fragen haben, ob du gerade ganz nah und präsent bei uns bist. Ich bitte dich, dass du jetzt gerade auch diese Zeit dazu gebrauchst, um uns wirklich zu begegnen und so ein Stück greifbarer und realer für uns zu werden. Amen. Ja, wie ihr schon bei der Bibeltextlesung gemerkt habt, machen wir heute nicht weiter mit unserer Offenbarungsserie. Das liegt ganz einfach daran, dass in den letzten zwei Tagen, also in den Tagen, die so meine Predigtschreibtage waren, ich mich mit einer Erkältung rumgeschlagen habe und ich wollte jetzt nicht gerne eine nur halbfertige Predigt halten über so ganz einfache Themen wie Himmel und Hölle, also das, wo wir jetzt dann in der Offenbarung hingekommen wären. Stattdessen will ich gerne mit euch heute Morgen über ein Thema nachdenken, das so in mehreren Gesprächen diese Woche aufgekommen ist, als ich so mich mit Freundinnen und Freunden getroffen habe, zum Kaffee und zum Bierchen. Und wir so ein bisschen darüber geredet haben, was gerade jeweils bei uns so los ist im Leben, was uns beschäftigt. Und wir dann immer so an die gleiche Frage gekommen sind, nämlich, okay, das und das ist die Situation. Und wie kann ich jetzt mit dieser Situation gut umgehen? Oder ich habe so diese Entscheidung vor mir, muss ich nach links, gehe ich nach links oder nach rechts und wie treffe ich jetzt in dieser Frage eine gute Entscheidung? Das kennen wir, glaube ich, alle, ja, diese Momente, in denen wir vor einer Entscheidung stehen, uns fragen, was ist denn jetzt das Richtige, was ist das Clevere? Oder wo man so merkt, man ist irgendwie schon Wochen permanent gestresst und man fragt sich, also was kann ich denn jetzt möglichst mal daran ändern, dass ich mal runterkomme, dass ich mir wieder gelassener werde, was ist so irgendwie das Gute, was ich jetzt machen könnte? Was wir in diesen Momenten so brauchen, nach was wir uns so implizit sehnen, dafür gibt's in den biblischen Texten ein Wort, ein Konzept, und dieses Wort ist Weisheit. Weisheit, das wird besonders im Alten Testament im Wesentlichen, damit wird die Fähigkeit beschrieben, das Leben einschätzen zu können, sich selber auch so ein bisschen einschätzen zu können. Und dementsprechend immer auch zu wissen, was jetzt wann zu tun ist, ja, wie man auf was reagieren muss. Also Weisheit heißt, einschätzen zu können, kann ich meinen Gefühlen gerade trauen oder nicht? Ist das clever, meinen Gefühlen zu folgen oder nicht? Weisheit zu haben heißt, zu wissen, wo muss ich mal Grenzen ziehen in dieser Beziehung? Wo muss ich mal sagen, hier geht's nicht weiter? Weisheit zu haben heißt, irgendwann zu verstehen, warum lande ich eigentlich immer beim falschen Partner? Was läuft da eigentlich ab, dass ich mich immer mit den falschen Leuten befreunde? Oder Weisheit heißt vielleicht auch zu verstehen, warum stellt sich diese Zufriedenheit nicht bei mir ein? Auch wenn ich doch eigentlich so viele Sachen habe, die irgendwie cool sind in meinem Leben. diese Sachen irgendwie zu verstehen, das lesen zu können, sich weise entscheiden zu können, das ist im biblischen Denken Weisheit. Man könnte auch sagen, Weisheit ist Lebenskompetenz. Ja, also einfach zu wissen, wie man das Leben navigiert, wenn es dann mal tricky wird. Und jedes Mal, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, denke ich, das klingt gut, ja, das klingt toll, das hätte ich auf jeden Fall auch sehr gerne, so Weisheit, das wäre eine super Sache, auch in einem Gespräch mit Freundinnen und Freunden ist man immer so, ja, es wäre cool, wenn man jetzt einfach wüsste, was jetzt hier so richtig ist. Und deswegen will ich gerne mit euch einen der Texte in der Bibel anschauen, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt, mit dem Thema Weisheit. Das ist ein Ausschnitt aus dem Buch der Sprüche. Das ist ein ganzes Buch zu diesem Thema, wie man weise wird, was irgendwie Weisheit ist und wie man sie findet. Und ich habe diesen Text hier ausgewählt, weil ich sagen muss, dass der mir sehr gut gefällt, dass der mir sehr gut tut. Und zwar, weil er zwei ganz einfache Metaphern verwendet, die uns, glaube ich, helfen, so ein bisschen in dieses Thema Weisheit reinzukommen und vielleicht sogar ein Stück weiser zu werden. Zwei Metaphern, die ich gerne mit euch anschauen will. Zunächst mal ist das die Metapher vom Weg. Das ist in Vers 11 bis 19, ja, geht's immer wieder um den Weg. Und dann geht's um die Metapher von der Quelle. Das ist Vers 20 bis 27, die bestimmende Metapher. Die zwei Sachen. Zunächst mal das Bild vom Weg oder die Metapher vom Weg. Ja, wenn man so den Text mal runterliest, dann fällt einem das auf. Das ist sozusagen das bestimmende Ding, das immer wieder erwähnt wird. Also in Vers 11 sagt er direkt, ich will dich auf den Weg der Weisheit bringen. Dann in Vers 12, wenn du diesen Weg gehst, wird kein Hindernis deinen Schritt hemmen. Weiter in Vers 15, folge nicht dem Beispiel der Unheilstifter, gehe nicht auf ihren Wegen. Das ist immer wieder das Gleiche. Weisheit, Weg, Weg, Weisheit. Und wenn ihr euch an der Stelle jetzt fragt, wer redet hier eigentlich? Ja, wem hören wir hier zu? Das ist im Wesentlichen ein Vater, der seinen Sohn unterrichtet in der Weisheit sozusagen, der ihm also seine Erkenntnisse weiter vermittelt. Und es fällt jetzt eben auf, dass dieser Vater Weisheit oder eben auch Unweisheit mit einem Weg vergleicht. Er sagt, weise zu sein oder auch weise zu werden, das ist wie so ein Weg entlang gehen. Einen Schritt nach dem anderen in eine bestimmte Richtung machen. Das heißt es, weise zu sein, weise zu werden. Und das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht nicht so signifikant. Okay, nett, alles klar, schön. Ja. Was machen wir jetzt damit? Im zweiten Moment würde ich sagen, ist das aber ziemlich interessant. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil wenn ich jetzt euch fragen würde, womit vergleicht ihr denn Weisheit? Wenn ihr eine Metapher finden müsstet für Weisheit. Ich zumindest würde nicht sagen, Weisheit ist wie ein Weg. Zumindest ist das nicht, wie ich mit Weisheit umgehe. Ich würde vielmehr sagen, Weisheit ist wie eine Kiste. Ja? Also so lebe ich das tatsächlich im Alltag. Weisheit ist so ein Thema, Lebenskompetenz, darüber denke ich irgendwie nicht nach. Ja, mein Alltag läuft so vor sich hin. Und dann irgendwann komme ich an einen Moment, wo ich mich entscheiden muss. Oder irgendwas ist irgendwie schwierig geworden in meinem Leben, irgendwas ist komisch geworden und jetzt sage ich, jetzt brauche ich Weisheit. Ja. Und dann fange ich an, mit Leuten darüber zu reden, dann lese ich irgendwelche Bücher, dann bete ich irgendwie darüber. Anders gesagt, ich behandle Weisheit wie so eine Kiste. Ja. Sie macht irgendwie im Alltag keinen Unterschied, aber ich weiß, dass sie irgendwo ist und wenn ich sie dann brauche, dann kann ich hingehen, sie öffnen, Weisheit rausholen, dann habe ich Weisheit, alles gut. Hier ist die erste Ansage und ich finde auch die erste Überraschung dieses Textes. Dieser Vater sagt, Weisheit funktioniert so nicht. Weisheit funktioniert so nicht. Wenn wir so agieren, werden wir keine weisen Entscheidungen treffen. Wenn wir so agieren, werden wir das Leben nicht meistern können, weil Weisheit nicht ist wie eine Kiste, sondern Weisheit ist wie ein Weg. Anders gesagt, man bekommt Weisheit nicht punktuell, mal eben so, wenn man sie dann braucht, ja, und dann mal kurz zugreifen kann. Einmal beten, jetzt wird's mir klar, alles super. Sondern Weisheit ist wie so ein Weg. Es sind so viele kleine Schritte, die man in die richtige Richtung gehen muss. Das heißt, weise zu sein, weise zu werden. Oder um das nochmal anders zu formulieren, ein weises Leben zu führen, ein gutes Leben zu führen, ein erfülltes Leben zu führen, das ist jetzt nicht so sehr die Frage von einer großen richtigen Entscheidung. Sondern es ist die Frage von vielen kleinen richtigen Entscheidungen. Es ist nicht die Frage von einer großen richtigen Entscheidung, sondern von vielen kleinen richtigen Entscheidungen. Und ich will das gerne an der Stelle so ein bisschen mit euch auspacken. Was heißt das denn genau? Ja, also was verbirgt sich denn dahinter? Also zum Beispiel, Ich würde sagen, eine Konsequenz, die darin steckt, ist, dass offensichtlich die kleinen Schritte in unserem Leben zählen. Vielleicht viel mehr als die großen Schritte in unserem Leben. Es ist viel entscheidender, was wir so im Alltag machen, wie wir mit den kleinen Themen unseres Lebens umgehen, als wie wir mit den großen Themen unseres Lebens umgehen. Ja. Also wir sollten sozusagen, erste Konsequenz, wir sollten nicht unterschätzen, wie viel Kraft in kleinen Entscheidungen steckt, die wir so aus dem Bauch raustreffen, wo wir sagen, das ist eigentlich auch egal, was ich jetzt hier mache. Ja. Also ob ich nochmal Danke sage dieser Freundin, die mir zugehört hat oder nicht, ob ich jetzt hier großzügig bin mit dem Trinkgeld oder nicht, ob ich jetzt hier wieder zynisch reagiere auf was, was eigentlich auch was Gutes hat, aber finde ich auch irgendwie affig, ob ich meine Zeit mit Gott irgendwie priorisiere oder halt doch lieber ausschlafe. Das sind so Fragen, wo wir schnell denken, okay, muss man das jetzt? Ja, und ist das jetzt wirklich so? Muss man jetzt darauf achten? Wo der Vater sagen würde, darum geht's doch gar nicht. Es geht nicht darum, ob man muss oder nicht. Es geht darum, weise zu sein. Wohin führen mich diese Entscheidungen? Wenn ich diesen Weg konsequent weitergehe, wo bringt mich das denn hin? Auf welchen Weg setze ich mich denn mit diesen kleinen Entscheidungen? Also ich habe zum Beispiel ganz praktisch gemerkt, in diesem Gespräch über das Dauergestresstsein, was eins meiner Themen ist, dass ich mich selbst dadurch stresse, dass ich in der meisten Zeit meines Tages den Tag wirklich ganz, ganz effektiv nutzen will. Und das heißt, wenn irgendwie ein Treffen ansteht, dann arbeite ich wirklich hochkonzentriert bis genau zu diesem Treffen, komme dann irgendwie so ein bisschen zu spät oder wenn ich nur gerade noch pünktlich komme, bin ich trotzdem mit dem Kopf noch nicht da. Und bin so dann gestresst den ganzen Tag über, ne, weil ich immer so bis zum Anschlag arbeite, dann mich auf das nächste einlasse und irgendwie nie Zeit habe, mal kurz durchzuatmen. Das heißt, allein diese kleine Entscheidung, mir nicht 5 Minuten Puffer einzubauen zwischen meinen Meetings oder zwischen dem einen Arbeitsschritt und dem nächsten, führt schon dazu, dass ich ständig gestresst bin. Es sind gar nicht die großen Entscheidungen, ich muss irgendwie 3 Projekte weniger machen, sondern die kleinen Entscheidungen. Ich könnte mir mal 10 Minuten Puffer einbauen, das würde trotzdem immer noch funktionieren und ich wäre weniger gestresst. Das heißt, es lohnt sich sozusagen da anzusetzen, bei den kleinen, weisen Entscheidungen oder um das mal umzudrehen. Wenn wir im letzten halben Jahr katastrophale Entscheidungen getroffen haben, wenn wir im letzten Jahr wirklich großen Mist gebaut haben, dann würde der Text sagen, das liegt nicht daran, dass wir eine falsche Entscheidung getroffen haben, eine große, sondern dass wir 100 kleine Entscheidungen davor getroffen haben, die einfach schlecht waren. Also wenn ich völlig überlastet bin, kurz vorm Burnout, dann kommt das jetzt nicht von dieser einen schlechten Entscheidung, dass ich zu diesem einen Projekt noch Ja gesagt habe, sondern es kommt von 100 schlechten Entscheidungen davor. Wo ich immer wieder meine eigenen Grenzen überfahren habe, immer wieder gemerkt habe, ich sage trotzdem nochmal Ja, auch wenn ich eigentlich nicht mehr kann. Und irgendwann kommt dann der Burnout, das ist dann die letzte Entscheidung, aber das Problem liegt schon viel davor. Oder wenn ich immer mit so einer Unzufriedenheit kämpfe, mit meinem Partner, ja, das ist einfach nicht das, was ich mir vorstelle, das ist nicht so toll, nicht so erfüllend, das ist irgendwie, ja. Dann kommt das vielleicht nicht daher, dass ich mich wirklich für den schlechten Partner, für den falschen Partner entschieden habe. Sondern es kommt vielleicht von jahrelangen schlechten Entscheidungen, wenn es darum geht, was für ein Idealbild ich mir in meinem Kopf aufbaue von meinem Partner und von der Beziehung. Weil ich es immer wieder fülle mit Bildern, mit Geschichten, mit Stories, die irgendwie glamourös sind und toll sind und erfüllend sind und Ideale, Körperideale mir in den Kopf packe und irgendwann merke, ja, jetzt bin ich in dieser Beziehung, ist alles nicht so geil, aber die Beziehung ist nicht das Problem, die jahrelangen schlechten Entscheidungen sind das Problem. Ich finde, es lohnt sich, bei den Sachen, bei denen wir so am Kämpfen sind, wo wir so am Hadern sind auch in unserem Leben, uns mal nicht so sehr auf diese eine schlechte Entscheidung zu konzentrieren, auf die wir uns dann so festnägeln, das war die große Entscheidung, die mein Leben kaputt gemacht hat, sondern uns die Frage zu stellen, welche kleinen Entscheidungen haben mich eigentlich dahin gebracht? Also warum fehlen mir die tiefen Freundschaften im Moment? Welche vielen kleinen Entscheidungen haben dahin geführt? Oder warum ist meine Beziehung zu Gott so leblos, schon seit Jahren? Und jetzt, wo ich sie wirklich bräuchte, ist sie irgendwie nicht da. Das kann man, glaube ich, sozusagen da rausziehen, aber ich glaube, es ist eigentlich noch intensiver. Es wird noch härter. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, das mich sehr fasziniert hat. Das ist das Buch von Daniel Schreiber mit dem Titel Nüchtern. Daniel Schreiber ist ein relativ bekannter deutscher Journalist und er beschreibt in diesem Buch seinen Kampf mit Alkohol und mit zwischenzeitlicher Alkoholabhängigkeit. Und es gibt in diesem Buch einen Abschnitt, in dem er so ein graduelles Reinwachsen in seine Abhängigkeit beschreibt. Ja, also dass so das Trinken immer mehr zum Teil seines Lebens geworden ist, ohne dass er das je wirklich gemerkt hat. Und er beschreibt das dann sehr schön. Ihr findet das auch vorne im Programmheft. Ich will euch das mal gerne vorlesen. Er schreibt, all das, also das immer mehr Trinken, immer häufiger Trinken, ist ein schleichender Prozess. Mit den Tiefen in den schwierigen Phasen, die das Leben so hat, und den Höhen, wenn es einem besser geht. Irgendwann werden die schwierigen Phasen allerdings immer länger und intensiver. Und der eigene Kopf ist ziemlich gut darin, nicht zu sehen, dass das etwas mit dem Alkohol zu tun hat. Die Rolle, die dieser im Leben spielt, hinterfragt man nur selten. Im Gegenteil, je länger man trinkt, desto selbstverständlicher erscheint es auch, weiter zu trinken. Eines haben alle Phasen, alle Kontrollversuche gemeinsam. Man trinkt. Ich fand diesen Text super interessant, das ganze Buch. Weil er quasi schreibt, am Anfang waren das noch Entscheidungen. Es geht mir gut, habe ich jetzt ein Glas, trinke ich jetzt ein Glas Wein oder nicht? Es geht mir schlecht, trinke ich jetzt ein Bier oder nicht? Aber irgendwann war gefühlt ihm diese Entscheidung abgenommen. Der Alkohol wurde einfach zu einem Teil von ihm, zu einem Teil von seinem Leben. Die Sache hatte sich automatisiert. Es war einfach immer dabei. Der Alkohol war immer dabei. Egal, ob es ihm jetzt gut oder schlecht ging. Die Entscheidung war irgendwann abgenommen. Es hatte sich automatisiert. Und interessanterweise finden wir genau auch diesen Gedanken hier im Text. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber in Vers 14 fordert der Vater seinen Sohn ja auf, geh nicht auf dem Weg der Unheilstifter. Ja, also der Sohn ist quasi noch am Anfang. Er kann sich entscheiden, ob er jetzt den Weg der Unheilstifter geht oder nicht. Während in Vers 16, als der Vater dann von den Menschen redet, die das schon eine ganze Weile so machen, da klingt das nicht mehr nach Entscheidung. Da klingt das nach Abhängigkeit. Ja, er sagt ja dann, die können gar nicht mehr anders. Die müssen Schaden anrichten. Anders gesagt, diese Leute sind so weit diesen Weg entlang gegangen, dass sich ein gewisser Automatismus eingestellt hat. Ein gewisser Zwang. Sie machen es ganz automatisch, ohne nachzudenken. Das heißt, ich würde sagen, so im Tiefsten ist dieser Text eine große Warnung. Er sagt, jede unserer kleinen Schritte, die wir so machen im Alltag, die sind an sich unbedeutend, die sind auch unproblematisch. Es ist ja nur noch ein Bier. Aber wenn wir nicht verstehen, wohin das führt, dann landen wir in Abhängigkeiten. Dann landen wir in Charakterzügen, aus denen wir ganz schwer wieder rauskommen, weil sie so sehr ein Teil von uns geworden sind, dass wir gar nicht mehr anders können. Jedes Mal, wenn ich mich dafür entscheide, unzufrieden zu sein, wo ich dankbar sein könnte, mache ich einen Schritt dahin, ein unzufriedener Mensch zu werden. Irgendwann gar nicht mehr anders können, als immer zu grummeln, immer nochmal zu kritisieren. Und jedes Mal, wenn ich mich entscheide, dankbar zu sein, mich darüber freue, was ich habe, mache ich einen Schritt dahin, ein dankbarer Mensch zu sein, mich freuen zu können an den Sachen, die ich habe. Jedes Mal, wenn ich mich entscheide, zynisch zu reagieren, auf was irgendwie auch gut ist, mache ich mich innerlich zu gegen das Schöne und Gute, was es eigentlich gibt. Und jedes Mal, wenn ich beschließe, das Gute zu umarmen, auch wenn ich ein paar Sachen kritisch sehe, werde ich offener innerlich, kann das Leben umarmen. Das ist sozusagen der erste Aspekt in diesem Text. Was wir machen, prägt uns, formt uns. Es ist wie ein Weg, auf dem wir gehen. Jetzt könnte man an der Stelle natürlich sagen, alles klar, klingt super, ja, also ist ein bisschen anstrengend auch und schwierig, harte Botschaft, aber alles klar, dann legen wir jetzt los, ja, ist doch super. Wir treffen ab sofort alle gute Entscheidungen, ist ja kein Problem. Ja, also ab morgen werde ich früher aufstehen und ab morgen werde ich Sport machen und überhaupt das mit dem Rauchen auch aufhören, gehe früher ins Bett, läuft. Ja. Die allermeisten von uns wissen aber natürlich, ja, das ist ein bisschen sehr schön und idealistisch gedacht. Weil in der Realität funktioniert das natürlich so nicht. Ja, das weiß jeder von uns, der schon mal die Situation erlebt hat, wo man weiß, dass einem das Herz gebrochen werden wird mit dieser Person, die will einen einfach nicht. Aber man muss immer noch mal nachhaken, ja, noch mal eine SMS schreiben, war zumindest mein Muster. Man weiß schon, man kriegt die Abfuhr noch mal, es wird immer schlimmer, es wird immer tiefer, aber man muss trotzdem noch mal diese eine SMS schreiben und noch mal gucken, ob nicht doch noch mal was läuft. Ja, das heißt, es ist schön zu wissen, dass so die kleinen Entscheidungen tatsächlich helfen würden, aber es kann extrem schwierig sein, diese Entscheidungen durchzuziehen. Und interessanterweise ist genau diese Spannung auch in diesem Text vorhanden. Und zwar ist das jetzt in unserem zweiten Abschnitt. Ja, im ersten Abschnitt geht es noch darum, die kleinen Entscheidungen zu treffen, den Weg zu gehen. Und dann kommt jetzt aber dieser Vater mit einer zweiten Perspektive hinterher, die das jetzt konterkariert so ein bisschen. Ja, die dann eine Spannung aufbaut. Und zwar sagt er ja dann, naja, so einfach ist es eigentlich nicht. Nur mit Willenskraft kriegst du dein Leben nicht auf die richtige Bahn gelenkt. Das ist dann genau die Hauptaussage des Textes. Ja, in Vers 23 sagt er, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als andere. Und dann heißt es in Vers 24 wörtlich, achte auf dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Achte auf dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Das heißt, das ist jetzt also so eine zweite Metapher, die im Text auftaucht. Dass unser Herz wie so eine Quelle ist. Wie so eine Wasserquelle, aus der unser Leben quasi hervorsprudelt, einfach so rauskommt. Ja. Und damit macht er jetzt eben einen Gegenpol auf und sagt, ja, kleine Entscheidungen, Willenskraft, alles gut, aber in der Realität ist unser Leben wie so eine Quelle. Ja, es sprudelt einfach so raus, wir treffen Entscheidungen ganz intuitiv, was in unserem Herzen ist, kommt dann eben raus und dementsprechend entscheiden wir. Weshalb dann der zweite Tipp ist, den der Vater für seinen Sohn hat, ist auf sein Herz zu achten. Darauf zu achten, was in seinem Herzen so abgeht, weil das ist dann sozusagen die Logik, wenn es in seinem Herzen stimmt, dann wird er die Entscheidung intuitiv richtig treffen. Dann wird das einfach so aus ihm raussprudeln. Er wird weise Entscheidungen treffen, ganz intuitiv, weil es in seinem Herzen stimmt. Jetzt ist es an der Stelle, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, was hier mit Herz gemeint ist. Ja, also im Deutschen denken wir ja beim Herzen schnell an unsere Gefühle. Wir sagen Herz gegen Kopf, ja, und meinen damit Gefühle gegen Verstand. In der hebräischen Sprache, im hebräischen Denken ist das Herz was anderes. Das Herz ist viel mehr als die Gefühle. Ein Theologe hat das ganz schön formuliert. Der hat geschrieben, das Herz ist die zentrale Instanz, die den ganzen Menschen prägt und lenkt. Das Herz ist die zentrale Instanz, die den ganzen Menschen prägt und lenkt. Anders gesagt, in unserem Herzen sitzen unsere tiefsten Überzeugungen. Das, was wir wirklich glauben. Das, was wir wirklich wollen. Das, woran wir wirklich hängen. Das ist unser Herz. Wir hatten gestern ja diesen Workshop zum Thema Arbeit und Glauben. Und es ging dann in einer Gruppenarbeit um diese Geschichte von Jesus und dem reichen Jüngling. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Da ist ein Mensch, der sehr viel Geld hat. Und Jesus geht dann auf diesen Menschen zu und sagt ihm, er soll alles verkaufen, was er hat, uns den Armen geben. Und wir hatten dann so ein Gruppengespräch darüber und haben gesagt, naja, es ist halt schon krass, ne, wie manche Leute an ihrem Reichtum hängen, voll abgefahren. Ja, also wie diese Reichen immer Problem haben damit, Geld wegzugeben und wie die so geizig sind und so weiter. So ein bisschen Reichen-Bashing war großartig. Aber dann stand auf einmal so ein bisschen in unserer Gruppe die Frage im Raum, aber bei welcher Sache würden wir denn zögern? Bei welcher Sache würden wir denn sagen, wenn Gott das von uns fordern würde, dann würden wir sagen, nee, also das gebe ich nicht ab. Und das ist bei jedem von uns wahrscheinlich was anderes. Für die einen von uns ist es extrem wichtig, dass Leute uns mögen. Dass Leute gut von uns denken. Wenn ich höre, dass jemand schlecht über mich redet, dann flippe ich völlig aus. Das geht nicht. Da geht mein Ruf an. Die Leute müssen doch denken, dass ich ein Guter bin. Geht gar nicht. Geht ganz tief. Für andere von uns ist es wichtig, dass es beruflich vorwärts geht, dass Erfolg vorweisbar ist, ja, dass wir jetzt sozusagen eine Rolle spielen in dieser Gesellschaft, dass wir irgendwie wichtig sind, dass wir wahrgenommen werden. Wenn wir gekündigt werden, das nimmt uns völlig auseinander. Genau das ist im Hebräischen das Herz. Ja, unsere größten Sehnsüchte, unsere tiefsten Loyalitäten, die Sachen, von denen wir uns mehr versprechen, wo wir irgendwo gebunden sind, wo wir fast alles dafür opfern würden, dass wir das haben. Und das kann alles sein. Genug Leute können, das Gefühl haben, angesagt zu sein, eine Beziehung haben, jemanden, der mich liebt, ein guter Mensch sein, immer hilfsbereit, immer politisch richtig denken. Freiheit, sich auf keinen Fall festlegen müssen, nicht einengen müssen. Der Clevere, der Intelligente zu sein, ja, der es immer noch ein bisschen besser weiß. Die Weisheitstexte würden sagen, wir haben alle solche Sachen. Dinge, die für uns ultimativ sind und die unser Herz prägen, die unser Leben beeinflussen, wo wir ganz intuitiv in diese Richtung gehen. Was hat das jetzt alles mit Weisheit zu tun? Naja, das, wo unser Herz hin will, das sprudelt unser Leben hin. Das, woran wir unser Herz hängen, das prägt alle unsere Entscheidungen. Und die Frage, die wir uns einfach mal stellen müssen, ist, ist es so ein guter Ratgeber? Ist es so ein guter Ratgeber? Also das sieht man ja bei anderen Leuten viel besser als bei sich selbst, ja. Wir alle kennen ja Leute, die so verzweifelt unbedingt einen Partner wollen. Ja, die also unbedingt nach einer Beziehung sich sehen, die nur glücklich sein können, wenn sie einen Partner haben. Die Leute kennen wir alle, sind wir natürlich nie selbst. Aber bei solchen Leuten kann man ja super schön beobachten, was das mit denen macht. Ja, also entweder werden sie völlig desperate, ja, und ziehen die ganze Zeit durch die Gegend, wobei jeder von uns weiß, dass das furchtbar unattraktiv ist, wenn jemand desperate ist, das will ja keiner. Oder aber sie sind ständig in einer Beziehung, die eigentlich nicht das ist, was sie wollen, ja, aber sie brauchen halt jemanden an ihrer Seite, sind ständig unglücklich in Beziehungen, gehen von Partner zu Partner, ist auch nicht geil. Oder aber sie haben so überzogene Vorstellungen von einem Partner, weil der einfach alles sein muss, alles haben muss, dass sie viel zu wählerisch sind, ja. Und so wirklich gute Optionen übersehen, weil es ist immer noch nicht das, was ich mir jetzt vorstelle. Das heißt, ich finde, bei diesen Leuten, ihr seht das nicht, sieht man, dass das Ding, was ihnen so wichtig ist, ihnen das Ding, was sie wollen, verbaut. Das Ding, das ihnen so wichtig ist, verbaut ihnen das Ding, das sie wollen. Oder Kinder. Ja, Kinder sind das Wichtigste im Leben, vielleicht. Wir wollen unbedingt das Höchste, worauf wir uns immer wieder fokussieren, ist, dass unsere Kinder glücklich sind. Dass unsere Kinder uns lieben, dass wir eine tolle Beziehung mit unseren Kindern haben. Naja, wenn das so ist, dann werden wir entweder super kritisch mit unseren Kindern, weil die müssen ja perfekt sein, oder aber wir sind viel zu nett zu unseren Kindern, weil die sollen uns ja mögen. Aber damit werden die Kinder weder glücklich, noch kriegen wir eine gute Beziehung mit ihnen. Ja, wir stehen uns quasi selbst dabei im Weg. Das ist sozusagen das grundlegendere Problem, was hier angesprochen wird. Dass wir so ein paar Sachen unbedingt wollen, dass unser Herz so auf Sachen ausgerichtet ist, dass wir dieser Weisheit, dieser Sache vertrauen und uns dabei immer wieder völlig verfahren. Völlig verfahren. Und dann landen wir irgendwann im Burnout und dann landen wir irgendwann in der Beziehung, die kaputt geht und dann fahren wir irgendwann gegen die Wand und fragen uns, was ist denn jetzt gerade passiert? Ja, wo bin ich denn hier gelandet? Oder wie der Text das hier in Vers 19 formuliert, wir kommen zu Fall und wir wissen nicht mal, worüber wir gestolpert sind. Wir sind völlig blind für das, was in unserem Herzen so eigentlich abgeht. Wir haben nicht auf unser Herz geachtet, sozusagen. Das ist die zweite Lektion, die dieser Text anbietet. Unser Herz ist wie eine Quelle, aus der unser Leben sprudelt. Und es ist mal entscheidend, darauf zu achten, was da rauskommt. Was wollen wir denn wirklich? Und ist das ein guter Ratgeber? Bringt uns das dahin, wo wir hinwollen? Wenn ihr bis hierher mitgedacht habt, dann merkt ihr, dass wir jetzt in einem sehr, sehr elementaren Konflikt gelandet sind. Auf der einen Seite sagt der Text, Willenskraft. Ja, streng dich an. Kleine, gute Entscheidungen treffen, damit setzt du dich auf die richtige Richtung. Dann sagt der Text aber, naja, das mit der Willenskraft ist gar nicht so einfach, weil eigentlich ist dein Herz das Entscheidende und das läuft einfach irgendwo hin. Und man fragt sich, also was jetzt? Ja. Also Willenskraft funktioniert nicht, es ist mein Herz, aber das Herz funktioniert nicht mit meiner Willenskraft. Was mache ich denn jetzt? Ja, also wie kriege ich mein Herz denn bitte geändert? Wie komme ich denn da raus aus der Nummer? Also Willenskraft ist es nicht, das Herz ist tiefer und das Herz kann ich nicht mit der Willenskraft verarbeiten. So, wo geht's jetzt hin? Genau diese Frage hat Martin Luther in den Wahnsinn getrieben. Martin Luther war einer dieser Menschen, der gerne auch ein weises Leben leben wollte, ein gottgefälliges Leben leben wollte. Und so hat er gemerkt, okay, er muss sich irgendwie anstrengen, ja, er lebt eigentlich nicht so, also hat er Willenskraft beschlossen. Die richtigen Entscheidungen treffen, ich gehe ins Kloster, ich werde ein guter Mensch, es geht in meinem Leben nur noch um Gott und dann wird alles gut. Und so ist er ins Kloster gegangen, hat da versucht, irgendwie ganz für Gott zu leben, hat aber je länger, je mehr gemerkt, na ja, ich kann die richtigen Entscheidungen treffen, mein Herz ist aber trotzdem nicht bei der Sache. Ja, in meinem Herz geht's trotzdem nur die ganze Zeit um mich selbst, es geht um all die schlimmen Sachen, die aus meinem Herzen rauskommen. Also hat er angefangen, an seinem Herz rumzudoktern. Ja, und so, es gibt die Berichte über Martin Luther, dass er 6 Stunden pro Tag in der Beichte war. 6 Stunden lang hat er darüber geredet, was alles in seinem Herzen falsch läuft und wo nochmal irgendwie eine falsche Motivation am Start ist und so weiter, bis sein Beichtvater eines Tages anscheinend zu ihm gesagt hat, du bekennst jeden Furz als Sünde. Ja, also es ist wirklich, du hinterfragst noch den Furz, ob der auch irgendwie aus einer falschen Motivation kommt. Und diese intensive Herzenssuche, die Luther so betrieben hat, die ist uns natürlich fremd. Ja, das ist so, finden wir so ein bisschen übertrieben. Aber ich finde, er hat natürlich da eigentlich einen Punkt. Ja, weil Martin Luther erkannt hat, wir sind sozusagen in unserem Herzen gefangen. Wir sind in unserer Selbstbezogenheit gefangen. Unser Herz läuft einfach ständig falschen Dingen nach. Wir machen uns ständig abhängig. Wir verlieren uns ständig an irgendwelche Dinge. Und da können wir noch so viel arbeiten, da können wir noch so viel beten. Und wir können unser Herz letztendlich nicht ändern. Ist einfach so. Das heißt, die einzige Hoffnung, die wir als Menschen so haben, ist, dass jemand von außen in unser Leben eingreift. Die einzige Hoffnung, dass wir unser Leben auf den richtigen Track setzen, dass unser Herz sich sortiert, ist, dass jemand von außen auf uns zukommt. Wir kriegen es selber nicht gesteuert. Wir kriegen es selber nicht verändert. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist, dass uns jemand von außen begegnet und uns so sehr wachrüttelt, wachküsst, ja, rausholt aus unseren Kreisläufen, dass unser Herz sich dahin ausrichtet, auf diese Person, auf das, was von außen kommt. Und genau das haben wir im Evangelium. Im Evangelium haben wir einen Gott, der uns sieht, wie wir uns ständig verrennen, in alles Mögliche, wie wir unser Herz an alles Mögliche hängen, uns selber damit kaputt machen, andere kaputt machen, der sieht, wir brauchen Hilfe von außen. Wir brauchen Gnade. Ja. Und der jetzt nicht auf uns zugeht und sagt, was hast du alles falsch gemacht? Ja, was geht eigentlich? Der uns unsere Schuld vorhält, der uns sagt, streng dich mehr an, mehr Disziplin, ja, mach dein Leben besser. Sondern der uns so sehr liebt, dass er auf uns zukommt. Der uns unsere Schuld nimmt, der für uns stirbt, der uns immer und immer wieder vergibt und uns neu anfangen lässt, der quasi um unser Herz wirbt, der uns immer wieder diese Liebe ausspricht. Und ich glaube, das zu verstehen, das immer wieder zu sehen, diese Liebe an sich ranzulassen, das war für Martin Luther der Durchbruch. Und ich glaube, das kann auch für uns der Durchbruch sein, wo wir so ein Stück weiser werden, weil wir genau diese Liebe an uns ranlassen, sie immer wieder auf uns wirken lassen. Dazu lade ich euch ein. Amen.